Deutschlandfunk, Büchermarkt.
So, und nun tauchen wir ab in das Genre der Climate Fiction. Der 1985 geborene junge Brite Ben Smith forscht an der Universität Plymouth zum Thema Literatur und Klimaveränderung. Nach einem Lyrikband nun sein erster Roman. Und wen verwundert's? Im Fokus das Anthropozän, das Zeitalter, in dem der Mensch die Erde verändert. Dahinter das offene Meer, so ist die düstere Vision betitelt. Anja Kampmann stellt das Buch vor.
Da ist der Geruch von Salz und der ist überall. Ein Junge und ein alter Mann sind auf einer Plattform mitten im Meer, unbestimmt wie lange schon, unbestimmt auch, was rundherum ist. Ein maroder Windpark irgendwo in der Nordsee oder dem Meer, das früher einmal Nordsee hieß. Es sind 6000 Windräder, von denen 850 kaputt sind oder nicht mehr die volle Leistung bringen. Viel zu reparieren also, für den Jungen und den alten Mann, die einzigen Figuren dort draußen.
Der Junge roch das Salz des Schnürsenkels, es klebte ihm auf der Haut. Salz hatte einen ganz eigenen Geruch. Durchdringend, metallisch, dabei manchmal fast pflanzlich. Als wäre es ein Lebewesen und kein erodiertes und im Meer gelöstes Mineral. Der alte Mann schwor, es rieche nicht, doch für den Jungen war es überall scharf und brackig.
Der erste Roman des jungen Briten Ben Smith ist angelegt wie ein Kammerspiel, in dem neben dem Jungen und dem alten Mann nur ein Schiffsführer auftritt. Hinzu kommt die schemenhafte Erinnerung an den Vater des Jungen. Der Raum, in dem all dies sich zuträgt, wird dafür umso wichtiger. Die Schlafplätze, die Kabinen, das Essen aus Dosen, gelatinierte Kohlenhydrate in Form von Dingen, wie sie einmal gewachsen waren. Da ist der Klang des Lüftungssystems, der stinkende Schnaps, den der alte Mann aus einer Art Kühlflüssigkeit braut. Über diese Details erfährt der Leser viel, genauso wie über die Reparaturarbeiten, bei denen Teile ausgebaut werden, die später auf dem Versorgungsschiff teuer gegen Extras eingetauscht werden. Jem, so der Name des Jungen, besitzt seine Firmenkleidung und eine Digitaluhr. Er ist auf die Plattform gekommen, um den Vertrag seines Vaters zu übernehmen. Die Erinnerungen an den Vater und an das Leben vor der Plattform sind jedoch vollkommen verblasst.
Manchmal versuchte er, an sein Leben vor dem Park zurückzudenken, an seine Überfahrt hierher, die letzten Momente an Land. Aber seine Erinnerungen waren schemenhaft und unbestimmt, wie wenn die Windräder bei stürmischem Wetter so viel Gischt aufwirbelten, dass alle Kanten und Konturen verschwanden.
Der Junge und der alte Mann unternehmen endlose Reparaturfahrten durch den Windpark. Routen, die das Instandhaltungssystem des Parks vorgibt und die doch kaum mehr sind als das Geschwafel von jemandem, der langsam den Verstand verlor. Der Vater hat seinen Vertrag devaluiert oder mit anderen Worten aufgegeben. Später heißt es, das hätte mit der Endlosigkeit zu tun, mit der Tatsache, dass es keinen Weg hinaus gab. Endlos fühlt es sich bald auch für den Leser an, das Aneinander der Tage dort draußen. Aber wann, in welcher Zeit spielt all das? Der Junge weiß nicht, was Kartoffeln sind. Und der alte Mann verbringt Tage und Nächte damit, Gezeitenkarten und Wetterberichte zu studieren.
Er erzählte von Häusern und Siedlungen, einem Ort, der vor Tausenden von Jahren überflutet worden war. Trockenes Land aus der Zeit vor dem Bau des Windparks.
Was ist dort geschehen? Und wann? Einzelne erzählerische Passagen beschreiben zwar immer wieder, wie Wasser das Land überspült hat, wie es sich ausdehnte. Aber das sind eher geologische Bewegungen, abstrakt, fern. Und obwohl der Schiffsführer Karten vom Landesinneren, den Gasfeldern, den alten Städten besorgen könnte, erfährt der Leser nichts darüber, was es damit auf sich hat. Die Suche des Jungen nach seinem Vater treibt die Geschichte langsam voran. Schließlich findet er das Boot, mit dem sein Vater offensichtlich versucht hat, den Windpark zu verlassen. Zugleich die letzte Spur von ihm. Während der Junge das Boot heimlich auf Vordermann bringt, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und dem alten Mann. Sie folgen einander auf dem Kontrollbildschirm, fahren getrennt umher und der Junge versteckt sein Boot. Sie lassen sich nicht mehr aus dem Blick. Während eines langen Sturms sind sie zusammen eingeschlossen, spielen Billard, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber auch nach diesen Wochen gibt es keinen guten Dialog, Alle Gespräche brechen ab, enden abrupt. Und ein Streit löst sich schließlich in einem weiteren Sturm auf, der beide Figuren trennt. Dass es außer der Regenwart in der Geschichte nichts gibt, nur das Fischen nach Plastikteilen, Sturm oder Nichtsturm, den allmählichen Verfall des Windparks, all das mag stilistisch gewollt sein. Was Ben Smith jedoch nicht gelingt, ist, weitere Facetten der Figuren und der Handlungen auszubreiten. Sie bleiben auch auf der langen Strecke fern, abstrakt. Auch die sachliche, eher knapp gehaltene Sprache schafft keine weitere Ebene. Das liegt nicht an der Übersetzung, die den direkten, unemotionalen Ton gut einfängt. Zu vieles bleibt offen. Wer waren die Beamten, die dem Jungen mitteilten, er solle die Stelle antreten? Wo hat er lesen gelernt? Wo war er zuvor? Welchen Ort läuft das Versorgungsboot an? Mit wem handelt der Schiffsführer die Ersatzteile des Windparks? Auch die wiederholte Behauptung, der Junge habe jedes Zeitgefühl verloren, scheint schwach, fast wie eine erzählerische Ausrede. Tage vergingen, Wochen, vielleicht Monate. So hat man beim Lesen das Gefühl, dass sich der Roman die große Chance vergibt, aus einer geschlossenen Situation eine große Geschichte zu weben, und zwar gerade durch die Konstruktion, die ihn unbeirrbar in der Gegenwart festhält. Der klimatische Kollaps wurde selten so beharrlich beschrieben. Dennoch bleibt der Junge, von dem es einmal heißt, er habe kein Bild von sich, auch für den Leser blass. All die Details des Windparks, all die Versuche des Jungen, das Boot wieder flott zu machen, neben dem dystopischen Moment ist es wohl am ehesten eine Geschichte darüber, wie schwer es ist, die Einsamkeit auszuhalten.
Anja Kampmann, der Roman Dahinter das offene Meer von Ben Smith, ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence im Liebeskind Verlag erschienen. 256 Seiten, 20 €.